So, wir beschäftigen uns mit dem letzten Puzzleteil, mit dem letzten Punkt, über das Wesen des Menschen. Zumindest auf meiner Liste ist das der letzte Punkt. Vielleicht gibt es noch mehr, aber das ist einfach meine Liste. Und wir haben versucht, aus verschiedenen Perspektiven Menschen zu betrachten, von seinem Wesen, wie Gott es gemacht hat. Und ich hoffe, einiges entdeckt und einiges gesehen, wie Gott den Menschen gedacht hat und gesehen, dass es eine Vielfalt ist, aber dass es auch eine Einheit ist. Der Mensch ist eins, aber diese Einheit ist sehr vielfältig und vielschichtig, fast wie eine Zwiebel. So. Kennt ihr jemanden, ich gucke auch gerne so Trickfilme, so. Und dann gibt es Schreck, kennt ihr den Schreck? Und der Esel sagt, glaube ich, auch, dass der eine so wie eine, dass er wie eine Zwiebel ist, so. Vielschichtig, ja. Und bis man da die ganzen Schichten durchdringt. Auch wir sind manchmal wie eine Zwiebel, bringen auch andere zum Heulen, wenn man das eine oder andere zeigt. Genau. Jetzt beschäftigen wir uns heute mit dem letzten Teil und wir wollen darüber nachdenken, dass der Mensch ein geistlicher Mensch ist. Und das hat was mit der Wiedergeburt zu tun und das ist nichts Natürliches. Sondern das muss passieren, da muss etwas geschehen. Warum, wann, wie, das ist so das Thema. Bevor wir das uns anschauen, nur ganz kurze Erinnerung. Da habe ich mir den letzten Freitag Zeit einfach gelassen, mit euch das anzuschauen, dass der Mensch ein gefallener Mensch ist und darüber nachgedacht, was bedeutet, dass der Mensch geistlich tot ist. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen im Ohr ist. Und das ist nicht in diesem Sinne, dass da irgendwas vorher geistlich lebendig war und dann gab es einen Punkt. Meistens denken wir, dass es halt im Garten Eden passiert und da starb der Mensch. Und nicht körperlich, aber geistlich. Das ist so, hängt ganz oft in den Köpfen. Wird auch gelehrt, aber ich denke, das ist nicht der Punkt. Die Bibel spricht nicht von mehreren, also von drei Toten, sie spricht von zwei und sie sagt, der eine ist dann leiblich und der andere ist der ewige Tod. Zwei Tode kennt die Bibel. Aber sie spricht darüber, dass wir tot waren oder von manchen Toten. Zum Beispiel sagt Jesus in dem einen jungen Mann, der ihm nachfolgen will, lass die Toten begraben. So, und da spricht er von den körperlichen Toten und spricht von einem Zustand, wir würden sagen, die geistlich Toten. Was bedeutet dieser geistliche Tod? Nochmal kurz zur Erinnerung und dann werde ich das aufgreifen. Dazu nochmal ganz kurz einen Epheserbrief aufschlagen. Das ist sehr wichtig, dass wir das nochmal in Erinnerung haben, damit wir begreifen, was bedeutet Wiedergeburt? Was bedeutet der neue Mensch? Was ist ein geistlicher Mensch? Das ist wichtig, dass wir wissen erstmal, was ist geistlich tot? Dann können wir richtig einordnen, was passiert bei der Wiedergeburt? Was ist geistlich lebendig sein? Geistlich tot ist Kapitel 2 im Epheserbrief. Und es ist weniger, dass da in uns etwas gestorben ist, als dass es vielmehr das ist, dass wir und verkauft sind unter eine bestimmte Gesinnung. Das hat was mit dem Verblendung, Verfinsterung unseres Verstandes und unseres Denkens, unseres Sinnes. Das ist geistlich tot, geistlich blind zu sein. Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, lebendig gemacht, wir können sagen wiedergeboren, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das ist geistlich tot sein. Geistlich tot sein bedeutet in Vergehungen und Sünden. Derjenige, der sündigt, in diesen Vergehungen lebt, der ist verurteilt zum Tod, könnte man so sagen. Das ist die Folge dessen, dass er das lebt, das erklärt ihn zu einem Todeskandidat. In dieser Weise ist er geistlich tot. Das ist der eine Aspekt. Versteht ihr das? Ja? Ihr seid tot gewesen in euren Vergehungen und Sünden. Die lebten. Sie dachten auch Dinge. Sie haben auch sich überlegt, warum tun sie und warum tun diese Dinge nicht. Aber sie wandelten. Und jetzt die zweite Dimension, was bedeutet geistlich tot zu sein? Vers 2, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf der Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist die zweite Dimension von geistlich tot sein. Das heißt, verkauft unter den Fürsten der Macht der Luft, von ihm bestimmt, von ihm korruptiert, von ihm verfinstert sein. Das Denken ist korruptiert, das Denken ist gefallen, das Herz ist verfinstert worden. Es ist nicht mehr in der Lage, Gott zu verstehen, es ist nicht mehr in der Lage, Gott zu denken, es ist vor allem nicht in der Lage, in dem Willen Gottes zu leben. Das bedeutet, geistlich tot zu sein. Da ist nicht irgendwie ein Herz, das gestorben ist, so wie gebrochen, ja. So, wie man sich manchmal so fühlt. Gell. Das ist damit nicht gemeint. Und dann muss dieses Herz neu gemacht werden. Das Herz steht nochmal für Denken, für Wollen, es steht für die Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Es geht darum, es sitzt vom Willen und Wollen. Und das ist korruptiert. Das ist verkauft. Das wird beherrscht von dem Fürsten der Macht, das Macht der Luft. Und der bestimmt das Herz. Und das Trachten des Herzens ist dann von Kind auf böse und das Herz tut diese Dinge. Das ist geistig tot. Sehr kurz nochmal zusammengefasst, das, was wir letztes Mal sehr ausführlich und vielleicht für den einen oder anderen vielleicht sogar zu schockierend gemacht haben. Okay? So, was ist aber jetzt Wiedergeburt? Was ist Wiedergeburt? Oder geht man noch Kapitel 4 im Epheserbrief, Vers 17. Was ist Wiedergeburt? Ich möchte ab Vers 17 lesen. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand und entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Das ist geistig tot, nochmal anders ausgedrückt. Verfinstert am Verstand, Nichtigkeit des Sinnes, das heißt, das Denken ist korruptiert nochmal. Nichtig, sinnlos, Sinnlosigkeit, Unwissenheit. Entfremdet dem Leben Gottes. In ihnen ist kein Funke Gottes. In ihnen ist kein Leben Gottes. Kein Leben Gottes, keine Befähigung zum Leben, keine Befähigung zum Denken, keine Befähigung zum Reflektieren. Verkauft, wie gesagt, unter den Fürsten der Macht der Luft. Und das ist der Teufel. Das ist der alte Mensch, können wir so sagen. Das ist der Adam. Und dann heißt es, wegen der Verstockung ihres Herzens, Todesurteil, Verstockung. Also nicht nur, dass es nicht kann, es ist verstockt, es kann gar nicht anders. Und jetzt Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es der Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerische Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, das heißt in dem Geist eures Denkens. Das ist neues Leben. Neues Denken. In der Lage sein, neu nachzudenken, Gott zu erkennen, Gott zu reflektieren, die Dinge neu zu sehen. Nicht mehr verfinstert, nicht mehr verkauft, nicht mehr verhärtet, nicht mehr verstockt, sondern das hat was mit der Erneuerung und Erleuchtung des Denkens. Wie kann das passieren? Wie passiert das? Wie kommt der Mensch aus dieser Finsternis ins Licht? Wie kommt er von der Unkenntnis in das Verstehen hinein? Was ist das? Das hat was mit dem Thema Wiedergeburt zu tun. Das ist notwendig. Geht mir kurz nochmal in den Vers oder Kapitel, das wir immer wieder in diesem Zusammenhang jetzt angeschaut haben. 1. Korinther 15 noch einmal. Und dann muss das genügen als kurze Wiederholung. Und dann starten wir über und denken, wie kann das neue Leben passieren? 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 45. Wie gesagt, mittlerweile kennt ihr die Verse. Wiederholung ist wichtig, weil das sitzt und irgendwann weiß man, wo es steht und was da steht. Das werde ich nicht müde, das zu wiederholen. Der erste Mensch, ab Vers 45, das ist der Adam, das ist der Erdling, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Das ist der Schlüssel. Der erste Mensch ist irdisch, er ist gefallen, so, der ist auch nach dem Bild Adam geschaffen, er ist verfinstert am Verstand, er ist verkauft, er ist geistlich tot. Und jeder, der aus dieser Abstammung kommt, entspricht diesem. Und der zweite Mensch, und das ist wer? Jesus Christus, er ist gekommen, um eine zweite Menschheit, neue Menschheit zu gründen, zu schaffen. Und es bedarf nämlich eines lebendig machenden Geistes. Das hat was mit der Wiedergeburt zu tun. Das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Das hat was mit dem Empfang des Heiligen Geistes zu tun. Und das hat was mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Neues Leben hat das was mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Ich kenne kein Evangelium, wo es deutlicher und systematischer, und wenn nicht systematisch, das ist falsch, aber so aufbauend aufgezeigt wie das Johannesevangelium. Das möchte ich heute mit euch machen. Von da wollen wir starten und uns über die Wiedergeburt, darüber wollen wir nachdenken. Jesus ist gekommen und sagt, über ihn wird gesagt, er ist derjenige, durch den man wiedergeboren wird. Er macht den Geist wieder lebendig. So. Was bedeutet? Die Stelle heißt es nicht, dass unser Geist wieder lebendig ist, weil unser Geist vorher tot war. Nicht in dem Sinne, da war er gestorben und jetzt lebt. Hier geht es um den Heiligen Geist, um sein Wirken. Das schauen wir uns an und wir gehen ins Johannesevangelium. Wer von euch mag dieses Evangelium? Ja, einige, gell? So, ich hoffe, die anderen ja auch, gell? So, ich hoffe, ihr alle mögt die Bibel. Aber es gibt doch schon so ein paar Lieblinge, gell? Und ich weiß es nicht, dieses Evangelium begleitet mich schon sehr lang. Und ich liebe dieses Evangelium, weil es für mich wirklich so die Liebe ausstrahlt. Es ist so, ich weiß es nicht, wie ich das fassen kann. Aber je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich studiere, denke ich, es gibt kein Evangelium, das krasser ist als die Hören. Das konsequenter ist und das provozierender ist als Johannes-Evangelium. Und das erstaunt mich immer oft. Dass es so ein schönes Johannes als der Jünger, den Jesus lieb hat. Und das ist so ein, ich weiß es nicht, bei mir, ich habe so das Gefühl, so ein lieber Kerl. Ja, so. Aber wenn man das Johannes-Evangelium genau anschaut, ich finde, es keins provoziert so, kein Evangelium, jedes provoziert. Mich jetzt für Sonntag vorbereitet, Markus-Evangelium, Einzug Jesu nach Jerusalem und was Jesus da macht, das ist sehr provozierend. Ja. Aber ich finde, kein Evangelium macht es noch so schärfer wie das Johannes-Evangelium. Und ich finde das so interessant. Man liebt es und trotzdem ist es so. Warum? Weil es uns eine Perspektive, eine göttliche Perspektive zeigt. Es zeigt uns nämlich, was Gott tut, wie es Gott tut, warum es Gott tut. Und das ganze Thema hat was mit Wiedergeburt zu tun. So, ich möchte jetzt ein bisschen hineinnehmen ins Evangelium, von da dieses Thema der Wiedergeburt entfalten. Und dann von da werden wir immer wieder an andere Stellen landen und uns dieses Bild versuchen, ganzheitlich zu machen. Ist das okay so, wenn wir das so machen? Das ist so ein bisschen mit Bibelarbeit verbunden, ein bisschen blättern, ein bisschen mitdenken. Ihr könnt gerne Fragen stellen, wo ihr denkt, oh, der hat mich jetzt abgehängt oder so. Also wirklich, ja. Ich hoffe, ihr lasst euch jetzt darauf ein. Wie beginnt das Johannesevangelium? Ein sehr berühmtes Prolog. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde, vielen Dank, und alles wurde durch dasselbe und auch ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das heißt, da ist das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war auch Gott zugleich. Da haben wir eine personelle Einschließung in die Gottheit, aber doch eine Unterscheidung von Gott. Eins und doch nicht eins irgendwie, gell? Klingt so. Und dann heißt es, und dieses Wort hat alles geschaffen. Und darüber haben wir auch immer wieder schon nachgedacht. Das ist das Schöpfungswort. Und da müssen wir nicht viel spekulieren, wer dieses Wort ist, oder? Mittlerweile wissen wir das sehr gut. Und dieses Wort wurde dann Fleisch und wohnte unter uns. Und wir wissen, dass das Wort hier Jesus Christus ist. Das heißt, Jesus Christus ist der Schöpfer. Jesus hat alles gemacht. Er kam nicht nur im Johannesevangelium auf die Welt, das heißt, er war vorher schon da. Denn durch ihn wurde alles gemacht. Und jetzt schaut mal aber, was in Vers 4 steht. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und ich weiß es nicht, was macht es bei euch? Hat es nicht erfasst? Dann sagen wir, oh, schade. Oder, oh, die Bösen, die haben es nicht angenommen. Das Wort, das ewige Schöpferwort scheint in diese Welt und man erfasst es nicht. Tragisch, oder? Wisst ihr aber, woran die Tragik liegt? Die Tragik liegt weniger darin, dass sie nicht wollten. Die Tragik liegt vielmehr, dass sie nicht konnten. Ich meine, das ist die eigentliche Tragik. Das Licht der Welt, das Wort scheint in diese Welt, aber die Welt ist nicht in der Lage, dieses Licht aufzunehmen. Ist nicht in der Lage. Liegt das an meinem Hintern oder warum knackst das hier die ganze Zeit? Ich habe diesmal... Ja? Ah, jetzt. Du bist schlau. Ich habe gerade überlegt, habe ich einen Bart? Ich danke dir. Ja, okay, perfekt, danke. Also, nochmal, die Tragik liegt darin, dass der Mensch, also die Menschheit seit dem Sündenfall nicht in der Lage ist, das Licht aufzunehmen. Es leuchtet, aber dieses Licht wird nicht aufgenommen, es wird nicht gesehen. Das blendet. Die sind nicht fähig. Das ist das Dilemma. Das ist das ganze Dilemma. Überlegt mal, das Wort wird Fleisch, Gott wird Mensch, wandelt in ihre Mitte. Und das ist doch die ganze Tragödie, alle Evangelien. Jesus ist auf diese Welt und beweist, dass er das Wort wird. Durch sein Wort ist das Schöpferwort. Und er zeigt ein Beispiel nach dem anderen, dass er wirklich dieses Wort ist. Er spricht und die Dinge werden, oder? Zum Beispiel, was ist das erste Zeichen, das Jesus getan hat im Johannesevangelium, um zu zeigen, dass er dieser Schöpfergott ist? Haben wir darüber hier schon mal nachgedacht? Das war das Zeichen in Kanaan, genau. Er spricht und es wird sofort. Er kürzt diesen ganzen Schöpfungsprozess ab und darüber haben wir geredet, oder? Ja, super, sehr gut. Also, er beweist das und die Dramatik und die Tragik ist, ein Zeichen nach dem anderen, ein Wunder nach dem anderen, ein Beleg nach dem anderen wird in den Evangelien uns berichtet oder gegeben. Johannes bemüht sich. Nochmal, all das bei mir ist alles orange im Johannes-Evangelium, wo es heißt, dieses Zeichen, dieser Zeuge, dieses Zeichen, 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 Zeichen. Und am Schluss heißt es, all diese Zeichen und all das wurde geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Also das ist die ganze Intention. Und die Tragik ist trotzdem, schaut mal Kapitel 12 oder 13, sage ich euch sofort, Kapitel 12. Vers 37. Habt ihr das? Schaut mal. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, dann heißt es, glaubten sie nicht an ihn. Das ist die Dramatik. Obwohl er so viele Zeichen getan hat, obwohl es jeden Grund gegeben hat, an ihn eigentlich glauben zu können. Denn wer kann all diese Dinge tun, wenn er nicht Gott ist? Das ist jetzt sehr wichtig, weil wir werden nämlich die ganze Geschichte mit Nikodemus uns anschauen und er sagt etwas Ähnliches. Ganz kurz, damit ihr wisst, was ich meine, Kapitel 3. Sorry, wenn ich ein bisschen springe. Gleich versuche ich ein bisschen Systematisches zu machen. Schaut mal, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Nikodemus, ein Schriftgelehrter, einer der Obersten, kommt zu Jesus und sagt Folgendes, bei Nacht, Vers 2. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, also Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Warum? Das Wort war bei Gott, gell? Und wurde Fleisch. Wir wissen, dass du bei Gott warst. Wow, das ist schon ein Wahnsinnserkenntnis, oder? Denkt man, huhu, was hat er da schon alles erkannt? Und dann halt, woher wusste er das? Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Das ist der Grund, warum Nikodemus zu Jesus kam. Diese Zeichen irgendwie, die kann sonst niemand tun. Einzelne schienen darüber nachzudenken, was passiert hier, wer ist es hier eigentlich? Aber in der ganzen Gesamtheit und vor allem die Mehrheit der religiösen Führung der damaligen Zeit, die haben das nicht erfasst. Auch übrigens Nikodemus hat es nicht erfasst. Wir werden es gleich sehen. Da passiert etwas. Das Licht kommt in die Finsternis, es scheint und die Menschen nehmen es nicht auf. Ich sage so, sie können es nicht. Ihnen fehlt etwas. Die sind nämlich nicht wiedergeboren. Die sind geistlich blind. Oder in dieser Sprache, die sind geistlich tot. Und jetzt gehen wir zurück, Kapitel 1. Also das ist so der Einstieg. So beginnt Johannes sein Evangelium. Und dann bringt er Johannes ab Vers 6, Kapitel 1, Vers 6, sofort den ersten Zeugen. Und wer war der erste Zeuge, der da war und bezeugte, dass Jesus von Gott gekommen ist? Johannes, der Täufer. Fast jeder Evangelist, das ist der von Gott angekündigt, er wird die Wege gerade machen, die Bahn machen, er wird vorbereiten, das Kommen des Messias. Und der Johannes hat vorbereitet und sagt, dieser, der da kommt, der ist es, auf den sollt ihr hören. Er wird die Welt retten, das ist das Lamm Gottes und so. Der hat alles vorbereitet. Die Haltung, die Herzen hat er vorbereitet, hat sie gedemütigt, hat sie zerbrochen, hat bewirkt, dass Buße geschieht, denn ohne diese Dinge kann man Jesus nicht erkennen. Und er hat sie gedemütigt. Er hat gesagt, ihr Satansbrot. Das hat sich einiges zugemutet da. So. Und Johannes bringt ihn als ersten Zeugen. Und dann sagt er, Vers 6, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Also hier wird ein Zeuge nach dem anderen gebracht. Johannes ist der erste Zeuge, der angeführt wird. Und sein Ziel, er zeugt von dem Licht. Er sagt, was dieses Licht ist, damit sie es erkennen. Er gibt sich große Mühe, dass sie es erkennen. Und erkennen es? Nein, es sind wenige, die erkennen. Das beschreibt jetzt Johannes, die ganze Dramatik. Schaut mal ab Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Mensch erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn, nämlich er ist der Schöpfer, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist die ganze Tragödie, die ganze Dramatik. Und jetzt, er kam, das Licht kommt in diese Welt, all die Zeugnis wird abgelegt für dieses Licht, aber die Welt nimmt ihn nicht an. Dann heißt es aber Vers 12. Oder Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist das Gleiche wie das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist das Gleiche. Sie nehmen ihn nicht an. Warum nicht? Oder andersrum zuerst. Es gibt aber trotzdem doch welche, die ihn annehmen. Da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also es gibt doch ein paar, die ihn erkannt haben. Es gibt doch ein paar, die verstanden haben. Es gibt doch ein paar, die erleuchtet worden sind. Und die Frage, die jetzt Johannes beantwortet, wer sind die? Wie kommt es dazu, dass eigentlich die ganze Welt verfinstert ist, dass die ganze Welt in der Finsternis bleibt, dass die ganze Welt ihn nicht erkennt, diesen Schöpfer, wer er ist? Und wieso gibt es ein paar, die trotzdem erkennen? Und das ist die Thematik von Johannes-Evangelium. Warum glauben trotzdem welche? Und glaub mir, das, was Johannes zu sagen hat, oder andersrum, was der Geist durch Johannes lehrt, das gefällt nicht jedem. Das ist, wo ich sage, das ist das Provozierende, was ich kenne in den Evangelien. Lass uns das mal anschauen. Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die nach seinem die an seinem Namen glaubten. Wer sind die erleuchtet? Wer sind die das Licht angenommen haben? Wer sind die nicht in der Finsternis? Wer sind die an seinen Namen glauben? Das hat was mit Glauben zu tun. Licht erleuchtet, nicht Finsternis, geistlich tot oder wiedergeboren, das hat was mit Glauben zu tun. Aber wer glaubt? Wie kommt es dazu? Wer sind diese? Wer sind diese, dieser Glauben? Schaut mal Vers 13. Jetzt sagt Johannes das. Er macht eine These. Er macht eine provozierende Aussage. Und diese Aussage, die ich gleich mit euch lese, entfaltet er im ganzen Johannesevangelium und belegt das und zeigt, was das bedeutet. Schaut mal, er sagt, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wiedergeboren sind, das ist unser Thema. Wer glaubt, die aus Gott geboren sind? Wer nimmt Jesus an? Nur die aus Gott geboren sind. Wer erkennt, wer ist? Nur die aus Gott geboren ist. Wer ist nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht? Der glaubt. Warum? Wer glaubt, die aus Gott geboren sind? Und jetzt macht er Folgendes. Schaut mal. Warum glauben sie? Warum glauben die? halt, ja, haben sich halt zusammengerissen, waren halt echt treu oder haben gesagt, hey, das hat schon einen Grund oder waren halt fromm, gingen halt Sonntag für Sonntag und beteten voll lange oder spendeten oder waren halt in der Jugendstunde immer oder. Warum? Wer sind die, die da glauben? Schaut mal, er macht es in einer Verneinung. Er beschreibt es in drei Gründe, drei Punkte, die er uns nennt. Er sagt, nicht aus dem Geblüt. Wer glaubt? Wer ist wiedergeboren? Wer ist vom Neuen geboren? Die von Gott geboren sind. Wer sind das? Welche sind das? Die nicht aus einem Geblüt sind. Was bedeutet das? Vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung. Was? Aus einer bestimmten Rasse, oder? Abstammung. Ich meine, die nicht aus einem bestimmten Stall herkommen. Ja? Also da geht es nicht um die Araber. Die Pferde, kennt ihr so die Araber? Die voll schöne Pferde. Ja. Ein bisschen Mädchen bin ich da, ich mag so Pferde. So. Ponys, nein, Ponys nicht, Pferde, große Pferde. So. Das hat nichts mit deiner Abstammung zu tun. Das hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Das hat nicht damit zu tun, ob du ein Jude bist oder nicht. Das ist nicht, kein Privileg, nein, der ganz besonderen Menschengruppe. Das hat damit nichts zu tun. Ja, das spielt keine Rolle. Alle Menschen. Um das zu zeigen, das gucken wir jetzt nicht im Einzelnen an, aber nur als Beispiel, geht Johannes durch und Kapitel 4. Wisst ihr, mit wem er da redet? Jakobs. Und wer ist die? Eine Samariterin. Nicht aus dem Geblüten. Juden, genau. Nein. Und den vorher glauben welche nicht. Und das sind Juden. Aber hier glaubt eine Samariterin. Und so zeigt Johannes, wer glaubt und wer glaubt nicht. Und dann, er macht das deutlich. Was bedeutet nicht aus dem Geblüt? Und einige Beispiele kommen, wo Johannes sagt, guckt mal, wer glaubt. Das hat nichts mit der Abstammung zu tun. Es ist interessant, mal aus dieser Perspektive die Beispiele oder die Geschichten zu lesen, die Johannes bringt. Nicht ohne Grund bringt er sie da. Das ist das Erste. Das hat nichts mit deiner Abstammung zu tun. Gut, oder? Freunde, sonst hätte keiner von uns irgendeine Chance. Ist jemand von euch Jude? Wer weiß, gell? Ja, da kannst du dir gar nicht sicher sein, gell? Ja, kann ich nur hoffen, dass irgendwo... Ja. Also, das hat nichts mit deiner Abstammung zu tun. Und dann geht er weiter und sagt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Was bedeutet das? Ja, aus dem Willen des Fleisches. Das heißt, das hat nichts mit deiner Kraft zu tun. Das hat nichts mit deiner Kraft zu tun. Ob du lang genug nur durchhältst und ob das stark genug, das hat was mit Werkegerechtigkeit, das ganze Thema. Ich muss nur mich anstrengen, ich muss das Sabbat halten, ich muss die 10 Gebote halten, ich muss. Und wenn ich alles getan habe, dann, das ewiges Leben hat nichts damit zu tun, ob du es schaffen kannst oder nicht. Du kannst aus dir selber kein ewiges Leben schaffen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und dazu kommen wir gleich zu Nikodemus. Das wird das ist ein Beispiel, wo Johannes sagt, also lass uns darüber nachdenken, was bedeutet nicht aus dem Willen des Fleisches? Er macht sich ein bisschen lustig, sagt, ja, soll ich jetzt zurückkriechen in den Mutterschoß? Ein bisschen mich anstrengen, es wird ein bisschen Qual, ein bisschen anstrengend, es könnte ein bisschen wehtun für die Mutter. Es ist absurd. Was bedeutet, wie kann man von neuem geboren werden? Was muss ich tun dafür? Wie geht das? Freund, das hat nichts mit dem zu tun, was du tun kannst. Denn du kannst nichts tun. Wie? Und wenn das Erste uns nicht provoziert hat, weil wir natürlich Heiden sind, gell? Wir sind ja froh, dass nur aus einem Stamm das ist oder nur aus einem Volk, denn wir gehören nicht dazu. Sagen wir Halleluja, danke. Aber wenn es jetzt darum geht, das hat nichts mit deiner Kraft zu tun, dann regt sich schon ein bisschen was. Ja, wie? Ich kann nichts dazu beitragen? Auf deiner Seite ist es ja gut, oder? Oder ist es nicht gut? Irgendwie schon, oder? So, hey, cool, du musst nichts machen. Ja, voll gut, danke. Ich habe schon gesagt, ich muss mich anstrengen. Da kann ich einfach so ohne Anstrengung hinein, gell? Das ist nicht der Gedanke. Aber ich denke, wenn ich aber nichts dazu tun kann, ja, dann ist das ja irgendwie willkürlich, oder? Ja, wenn ich nichts dazu tun kann, ja, dann bin ich ja davon abhängig, ob es an mir geschieht oder nicht, oder? Nee. Ja, ein bisschen muss ich, hoffentlich kann ich doch irgendwie dazu beitragen, weil dann könnte ich ja garantieren, dann könnte ich ja ein bisschen Gott auf die Sprünge helfen, da könnte ich ja was dazu beitragen, dass ich ja wirklich auch wiedergeboren werde. Wenn es ja nur an Gott liegt, ja, wer weiß, ob Gott das will oder nicht, oder? Und wenn man versteht ihr meinen Gedanken hier? Wenn man aus dieser Perspektive denkt, oh, nee, das kann nicht einfach nur an Gott liegen und an mir nicht. Ja, woher kann ich wissen, dass es dann klappt? Woher weiß ich, dass Gott will, dass ich wiedergeboren bin? Und da sind wir wieder bei dem ganzen schönen Thema. Das ist sehr provozierend. Das mögen wir nicht. Das mögen wir nicht. Die Bibel sagt es. Ich weiß nicht, ob ihr das seht oder nicht, ob ihr es versteht oder nicht, aber es steht da. Nicht aus dem Willen des Fleisches. Das hat nichts mit deiner Anstrengung zu tun. Das Volk hat Jahrtausende versucht, sich anzustrengen, um Gunst bei Gott zu bekommen. Hat es geschafft? Aber ich würde schon hinkriegen. Die haben es halt nicht geschafft. Jesus ist ja klar, dass sie es nicht geschafft haben. Aber du, weißt, bist du in den Tod, ich krieg's hin. Weil ich bin ja anders. Ich bin frommer oder ich bin fleißiger oder ich glaube mehr oder ich liebe dich mehr. Ich krieg's hin. Das ist nicht aus dem Willen des Fleisches. Das ist das Zweite. Das hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Das hat nichts mit deiner Anstrengung zu tun. Und das Dritte ist, und auch nicht aus dem Willen des Mannes, und jetzt hier kippt's. Das hat auch nichts mit deinem Willen zu tun. Ja, wie bin ich dann eine Marionette? Wo ist der freie Wille? All diese ganze Thematik kommt jetzt hier auf den Tisch. So, du kannst wollen, wie du willst. Ich will von neuem geboren werden. Ich will von neuem geboren werden. Werde neu. Ich glaube, ich will viel. Bock. Was glaubt ihr, wie viel ich so will? Dadurch wird es nicht. Ich habe so Vorstellungen. Das wäre doch cool, oder? Wenn ich nur genug will, dann werde ich ein Schmetterling. Wenn ich nur genug will. Du musst nur wollen. Das ist ein Druck. So, lass uns ganz kurz nochmal zurückgehen. Was bedeutet geistlich tot sein? Verfinstert am Verstand. Verfinstert am Herzen. Was will ein geistlich Toter? Entsprechend dem Fürsten der Macht der Luft leben. Das will er. Ich glaube, wir haben auch darüber geredet. Ich hoffe, wenn nicht, dann werden wir das, wir kommen dann auf jeden Fall nochmal dazu im Römer 8, wenn wir es nochmal anschauen. Aber ich nur so viel. Freunde, das Problem ist gar nicht so das Wollen. Sondern das Problem ist das Nicht-Können. Das ist das größere Problem. Selbst wenn du willst, selbst wenn du so viel wollen würdest, wiedergeboren zu werden, wenn Gott es nicht tut, dann passiert es nicht. Das heißt, es liegt ja allein an Gott und in ihm, oder? Das heißt, ich bin ja volle Kanne von ihm abhängig, oder? Und ich bin ja voll auf seine Gnade angewiesen. Denn verdienen kann ich es mir nicht, richtig? Und aus dieser Perspektive scheint die Gnade fies zu sein. Aus dieser Perspektive mögen nicht viele die Gnade. Die mögen dann die Gnade, wenn Gott uns überreich beschenkt in Gnade, dann sagen wir Danke in Gnade. Aber die Gnade zuerst zu verstehen bedeutet, du hast keinen Anspruch auf gar nichts. Es hat nichts damit zu tun, aus welcher Rasse du kommst, welche Nationalität du hast. Es hat nichts damit zu tun, ob du fleißig genug warst oder nicht, ob du genug getan hast oder nicht. Es hat auch nichts damit zu tun, ob du genug gewollt hast oder nicht. Es hat was nur an Gott zu tun. Ob es Gott tut oder nicht. Er vermag allein nur Leben zu geben. Kann von euch irgendjemand ein Leben schaffen? Kann von euch irgendjemand machen, dass es sowas hier wächst? Nochmal, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott und durch dieses Wort ist alles geschaffen und nichts ist, was nicht durch dieses Wort geschaffen ist, richtig? Wer allein vermag, Leben zu geben? Durch wen? Wer ist das Leben? Und in ihm war das Leben. Er allein vermag es. So, das ist, so beginnt Johannes. Er sagt, was braucht es? Der Mensch ist nicht in der Lage, die Herrlichkeit zu erfassen. Er ist nicht in der Lage zu verstehen. Er ist verfinstert. Er ist geistlich tot. Er muss wiedergeboren werden. Aber das hat nichts mit Anstrengung des Menschen zu tun. Das hat nichts mit seiner Herkunft zu tun. In der Reihenfolge ist hier anders. Hat nichts mit seinem Willen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Gott allein wirkt. Er muss wirken. Er muss es tun. Und das muss er jetzt belegen. Und das muss er jetzt entfalten. Und jetzt geht er durch und zeigt sozusagen einen Schritt nach dem anderen. Er zeigt ein Beispiel nach dem anderen. Der rote Faden ist, er ist wirklich das Leben. Er ist wirklich der Schöpfergott. Und er bringt ein Zeichen nach dem anderen. Und dann zeigt er, es gibt so viele, die nicht glauben. Ganz viele, die glauben nicht, obwohl er all diese Zeichen getan hat. Und dann bringt er parallel immer wieder Beispiele, warum glauben aber welche und warum glauben nicht. Und jetzt geht mit mir in Kapitel 3. Kapitel 3, jetzt sind wir bei unserer Nikodemus-Geschichte. Das ist der ganze Grund, was ich versucht habe, deutlich, das führt dahin. Und jetzt beantwortet er, wie wird man aus Gott geboren? Das ist die Frage, wenn das heißt, die glauben und die sind erleuchtet, die aus Gott geboren sind. Ja, wie passiert das? Wer und warum und wie und so weiter? Und das behandelt Johannes unter anderem eben an der Geschichte von Nikodemus. Kapitel 3. Geht's los, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus. Pharisäer sind uns bekannt. Ich weiß nicht, ob jemand persönlich mal eingetroffen hat. Paulus sagt, er ist einer aus dieser Abstammung, einer der strengsten Sekten aus dem Judentum. Das heißt, sie haben es sehr, sehr, sehr ernst genommen. Sie haben einen Zaum nach dem anderen gebaut, um ja nicht das Gebot Gottes zu brechen. Sie haben einen riesen Eifer aufgebracht, um ein Leben für Gott zu leben. Aber dass sie gemerkt haben, dass sie es nicht ganz durchziehen können, haben sie versucht, Wege zu finden, um doch Dinge zu tun und trotzdem noch als gut dazustehen, als gottgefällig und trotzdem als gesetztreu dazustellen. Zum Beispiel, kennt ihr das Beispiel mit dem auf dem Esel reiten mit den Wassersäcken drunter? Kennt ihr das? Ja? Das für die nicht Nein sagen, dann sage ich es, für die Ja sagen, dann. Warte, kannst du es vielleicht sagen? Also laufen konnten sie nicht auf dem See 1000 Schritte. Ja. Ja, genau. Das heißt, wenn sie natürlich irgendwo unterwegs sind, auf dem Meer und sozusagen in den Sabbat hineinfahren, dann können sie doch nicht einfach stehen bleiben und sagen, jetzt Sabbat. Ja? Das heißt, auf dem Wasser konntest du das Gesetz in diesem Sinne nicht halten. Also war es erlaubt, Schifffahrt zu betreiben, weil da kannst du nicht halten. Aber natürlich so kannst du rasten, sitzen und darfst nicht mehr wie 1000 Schritte tun. Also haben sie gesagt, okay, wenn man auf dem Wasser den Sabbat überreisen darf, dann machen wir einfach Wassersäcke unter unseren Sitz, weil da sind wir ja auf dem Wasser und dann können wir ja reisen und dann brechen wir nicht das Gesetz. Wie schlau. So muss man drauf kommen, gell? Das ist der Sinn vom Gesetz, vom Sabbat. Ja. Wir müssen nur schlau genug sein, einen Trick zu finden, wie wir das umgehen und trotzdem nicht brechen, aber trotzdem das haben, was wir wollen. Das zeugt für die Unfähigkeit zu begreifen, was der Sabbat eigentlich ist, was er bedeutet. Ja, und eine Art und Weise, in dieser Art und Weise haben die schriftgelehrten Pharisäer sich Satzungen und Gesetze gemacht und wo Jesus sagt, ihr brecht es jeden Tag. Obwohl sie denken, nein, wir haben genug Zäune gebaut, um weit fern davon zu sein. Ja, das ist die Anklage Jesu gewesen. Also, und Nikodemus gehört einer zu diesen super strengen und super fleißigen und super frommen, von dem Paulus später sagen wird, ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie wirklich Eifer haben, wirklich, aber mit einer falschen Erkenntnis. Denn sie begreifen nicht, um was es eigentlich geht. Das ist das ganze Dilemma. Weil sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannt haben, weil sie nicht verstanden haben, wie Gott Menschen rechtfertigt, nämlich aus Glauben und nicht aus Werken, haben sie versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Haben sie versucht, selber ihre eigene Kraft. Das ist das Dilemma. Sie haben einen Eifer gehabt und sie wollten das für Gott tun, aber haben nicht verstanden, welchen Weg Gott gewählt hat, um gerechtfertigt zu werden. Das hat nichts mit Werke zu tun, denn keiner kann es tun. Das ist das Dilemma und das ist so ein Nikodemus kommt zu Jesus. Und warum kommt er? Weil er natürlich die Zeichen vorher sieht. Und Kapitel 2 haben wir so einen Beweis. Und ich habe es schon vorhin kurz mit euch gelesen. Er sagt, Jesus, du tust Zeichen, wie keiner anderen getan hat. Du musst von Gott sein. So. Und wenn es von Gott ist, ja, dann hast du vielleicht kannst du mir ein paar Antworten geben. So wie später auch die Frau im Jakobsbrunnen. Oh, du bist ein Prophet. Ja, wie sieht's aus? Wo ist der richtige Ort Anbetung? Bettringen oder Schwäbisch Gmünd oder Stuttgart oder Jerusalem? Ja. Wo müssen wir hinpilgern? Ja. Oder? Auf diesen Berg. Ja, hier gibt es Eckstand. Ein Berg. Also, und dann schauen wir, was Jesus eben direkt, ich weiß nicht, ob er mit dieser Antwort gerechnet hat und mit diesem Thema. Schaut mal, was Jesus ihm sagt, Vers 3. Also, du bist von Gott und die Zeichen, die du tust, keiner sonst sie tun. Jesus sagt Folgendes. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Schon interessant die Formulierung, oder? Weil wir dann nicht hineinkommen, nicht hineingehen, richtig? Und Jesus, ihm geht es nicht, das Thema ist nicht sehen, oder nicht hineingehen. Man kann nicht hineingehen, wenn man es nicht sehen. Wieso redet er von sehen? Es hat was nämlich mit Erkenntnis, mit Verstehen, mit Licht zu tun. Oh Jesus, das Zeichen, was du getan hast, bist du wirklich von Gott? Und Jesus sagt, Freund, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du nichts verstehen von dem, was hier passiert. Weil es klingt doch so, als ob er es verstanden hat. Oh, du bist von Gott gekommen. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du nicht verstehen, was hier geschieht. Du wirst mich nicht erkennen. Du wirst nicht begreifen, was das Reich Gottes ist. Du wirst es nicht sehen können. Also man kann viele Dinge sehen, man kann Annahmen machen, man kann Rückschlüsse ziehen, aber das Eigentliche nicht sehen. Also, du musst von Neuem geboren werden. Das muss eine neue Geburt stattfinden. Eine neue, nicht in dem Sinne, es gab eine alte, einen Tod und du musst einfach wieder neu geboren, sondern es gab eine erste Geburt. Und das ist welche? Die körperliche Geburt. Es braucht eine neue Geburt, also eine zweite Geburt. Und das ist die, ja, der erste Mensch ist irdisch und dann dem haben wir unsere irdische Abstammung zu verdanken. Der zweite ist himmlisch, dem haben wir unsere geistliche Abstammung zu verdanken. Jesus redet darüber. Es muss was passieren. Es muss etwas geschehen, es braucht eine Wiedergeburt, um das Reich Gottes überhaupt wahrzunehmen, um es zu erkennen, um es zu verstehen, um es an es zu glauben. Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Wie geht das? Jetzt versucht er das menschlich zu lösen. Wie sagt man, anatomisch? Ja? So von der Körper. Also er stellt sich jetzt seine Frau vor und sich als alter Mann ist größer als die Frau und denkt, wie geht das? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und dann geboren werden? Ist das noch einmal, also geht es einfach nochmal so eine Geburt zu erfahren? Jesus antwortete und sagt, schaut mal, was er sagt, wahrlich, wahrlich. Und wenn er jetzt sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt, pass gut auf. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Jetzt kommt etwas Entscheidendes. Und sagt nicht nur einmal wahrlich, sondern wahrlich, wahrlich. Hey, spitzt eure Ohren. Ja? Hört mir zu. Ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes nicht hineingehen. Hier geht es sehen, hineingehen. Ohne sehen kann man nicht hineingehen. Also, Wenn ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Es braucht eine geistliche Wiedergeburt. Es hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Der Geist Gottes muss etwas tun. Was bedeutet das? Jesus sagt, es muss was passieren. Wenn du nicht wiedergeboren bist, nämlich aus Wasser und Geist, kannst du nicht hineinkommen. Was bedeutet das, aus Wasser und Geist? Was denkt ihr? Wir können sagen, also Wasser könnte das Wort sein, was könnte das Wasser noch sein? Nehmen wir einfach ein paar Optionen. Taufe könnte sein. Geist ist klar, oder? Müssen wir nicht viel spekulieren? Ja. Geist, der Heilige Geist, gell? Das finde ich gut, was du gesagt hast. Ich denke nicht, dass es hier darum geht, du musst getauft werden und dann bekommst du den Heiligen Geist. Hier geht es nicht um die Taufe und Empfang des Heiligen Geistes, das ist nicht das Thema hier, sondern es geht um den Geist, um Geisttaufe. Schaut mal, nämlich ein Kapitelchen zurück oder zwei, das ist das Kapitel 1. Jesus kommt und Johannes ist da, der von ihm zeugt und dann kommt Jesus und sagt, das ist das Lamm Gottes und dann gibt er Zeugnis von ihm. Schaut mal, Vers 31 folgende, Kapitel 1. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube auf den Himmel herabfahren. Und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihn bleiben. Dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser Sohn Gottes ist. Johannes taufte mit Wasser. Aber es wird einer kommen, der wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist. Warum sagt aber Jesus aus Wasser und Geist? Was bedeutet das? Abgesehen davon, nur von der griechischen Formulierung, kann das Wort genauso bedeuten, da gibt es eine griechische grammatikalische Stellung, das kann bedeuten, Wasser, das heißt Geist. Dieses und kann man so oder so übersetzen. Man kann sagen, Wasser, ein Akt, Geist, zweiter Akt. Man kann aber sagen, das ist das Gleiche. Wasser bedeutet Geist. Dass das in diesem Sinne zu verstehen ist, möchte ich kurz belegen und euch bitten, zuerst Kapitel 7 im Johannesevangelium jetzt aufzuschlagen. Kurz vorher sagt uns, Jesus wird kommen, was wird er tun? Nicht mit Wasser taufen, mit dem Heiligen Geist. Das ist der Grund übrigens, warum Jesus keinen einzigen getauft hat. Seine Jünger haben getauft, Jesus hat keinen einzigen getauft mit Wasser. Schaut mal in Kapitel 7, Vers 38 und 39. Oder ab Vers 37 lesen wir, dass wir hier einen Punkt haben. Oder hier setzen wir an. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wasser fließen, okay? Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer glaubt an Jesus, wie die Schrift sagt? Darf ich mal kurz fragen? Wer würde sich gern das Zeugnis vor Jesus tun? Und fließt's? Abgesehen morgens und dann nach dem Aufstehen. Aber das sind nicht die Ströme des lebendigen Wassers, oder? Das ist kein lebendiges Wasser, was da rauskommt. Also, ihr seid mit mir einverstanden, dass, wenn es von diesem Wassergerede die Rede ist, Ströme des lebendigen Wassers, dass es hier nicht um ein buchstäbliches Wasser handelt, oder? Sondern, was wird fließen? Der Geist Gottes. Und dann heißt es nämlich, Vers 39, dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also, Wasser, das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Warum das so ist? Schlag mit mir jetzt Titus auf. Titus Kapitel 3, Vers 5. ab Vers 4 lesen wir. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien, rettet er uns nicht aus Werken in Gerechtigkeit vollbracht, wie wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Seht ihr das? Die Formulierung, achtet darauf. Paulus sagt, aber als die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien. Was ist diese Erscheinung? Es ist Jesus Christus. Als Jesus gekommen ist, da sind wir in den Evangelium, auch im Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch. Vers 4, dann Vers 5. Rettet er uns nicht aus Werken, nicht aus dem Willen des Fleisches. Das ist jetzt in den Worten von Paulus ausgedrückt. Er rettet uns nicht, weil wir etwas getan haben, die in Gerechtigkeit vollbracht wurden, als ob wir versucht haben, selbst gerecht zu werden vor Gott, unsere Gerechtigkeit aufzurichten. Sondern nach seiner Barmherzigkeit, das ist Gottes barmherzige Tat, die er an uns getan hat. Das hat nichts mit dir und mit mir zu tun. Und wie rettet er uns? Durch die Waschung, die Wiedergeburt und durch Erneuerung des Heiligen Geistes. Auch wiederum, das sind nicht zwei Dinge, die dann geschehen, sondern wenn der Heilige Geist kommt, dann ist das Erste, was er tut, er heiligt uns. Er wäscht uns rein von unseren Sünden. Das ist das Werk der Entzündung. Der Heilige Geist, es kann nur wiedergeboren sein. Er kann nur, Gott ist Licht, richtig? Kann Gott in der Finsternis wohnen? Gott ist heilig, gerecht und gut. Kann er da sein, wo Sünde da ist? Nee, oder? Kann er Gemeinschaft damit haben? Nee, oder? Wenn Gott aber in Menschen Wohnung nimmt, was muss er vorher tun? Heiligen und reinmachen. Das ist das Bild der Waschung. Es ist nicht, Freunde, so sehr ich Baptist bin, das Wasser reinigt mich nicht. Habt ihr ein Becken? Ich glaube da hinten, gell? Das Wasser reinigt nicht. Was reinigt uns? Das Blut Jesu Christi, richtig? Das ist das Einzige, was vermag, Sünden zu heiligen, zu reinigen. Vorher, durch das Blut Jesu Christi, als die Güte Gottes sich erschien, durch das Blut Jesu Christi wurden wir gereinigt, wurden wir gewaschen. Und dann kommt der Heilige Geist und kann in uns Wohnung nehmen. Es braucht vorher eine Reinigung, bevor der Heilige Gott, der Heilige Geist Gottes in uns Wohnung nimmt. Sonst kann er da nicht Wohnung nehmen, oder? Jesus sagt, wie passiert Wiedergeburt? Zurück zu Johannes 3. Und gleich gehen wir noch einmal kurz ins Alte Testament. Wie passiert das? Das passiert durch das, was der Heilige Geist tut. Es braucht eine Waschung, es braucht eine Reinigung und es braucht eines kommendes und Wohnen des Heiligen Geistes. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist nämlich der Ausdruck, was Johannes sagt. Er sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist, das heißt Geist, geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürlich nicht, weil das Reich Gottes ist heilig. Das ist Gottes Gerechtigkeit, da wohnt nur Gottes Gerechtigkeit. Da kann man nicht hinein, wenn man Sünde hat. Man muss gewaschen werden. Darum sagt auch Johannes der Täufer, ich taufe zwar mit Wasser, Freunde, aber das ist nur ein Bild auf etwas. Das ist eine irdische. Aber es kommt einer, der wird euch waschen. Wirklich waschen. Nämlich durch den Heiligen Geist. Gehen wir noch zwei, drei Schritte weiter und dann möchte ich mit euch noch eine Stelle lesen, die ich wiederum schon ein paar Mal gelesen habe. In diesem Zusammenhang hoffe ich jetzt, macht sie Sinn. Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wundere dich nicht. Interessant, gell, dass er sagt, weil er steht da und hat solche Fragezeichen und sagt, was ist das für eine Lehre? Was redest du? Wasser und Geist von Neuem geboren? Was ist das hier? Und wer ist er nochmal? Wer ist Nikodemus? Ein eifernder Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Wer, wenn nicht er, wüsste eigentlich, was es bedeutet, oder? Er war derjenige, der das Volk unterwies über den Willen Gottes, oder? Und aus was unterwies er das Volk? Aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament. Schaut mal, was Jesus zu ihm sagt. Vers 8. Vers 8. Da wind, ne, Vers 7, Entschuldigung, Vers 7. Wundere ich nicht, dass ich dir sage, müsst ihr nicht neu, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Denn der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wundere dich nicht. So, was macht Jesus? Was sagt er hier? Er bringt ein Beispiel vom Wind. Und was er sagt, ich formuliere es erstmal mit meinen eigenen Worten. Weißt du was, Nikodemus? Wundere dich nicht, das steht außerhalb deiner Verfügbarkeit. Nicht aus Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes. Gell? Das heißt, außerhalb deiner Verfügbarkeit. Der Wind weht, wo er will. Ja? Du hörst sein Sausen wohl. Das heißt, du nimmst seine Wirkung, seine Kraft nimmst du zwar wahr, aber du siehst nicht, woher er kommt, wohin er geht. Das ist ein Bild. Wie das Wasser jetzt ein Bild für den Heiligen Geist, für Reinigung ist das Bild für sein Wirken, sein unsichtbares Wirken. Das, was passiert, diese Wiedergeburt, ist nicht wie die natürliche Geburt. Da siehst du ein Baby rauskommen, habe ich zweimal gesehen, bin ich hier umgefallen. Ja, das ist sehr deutlich und sehr laut dann auch. Und wenn das Kind schreit, schon, nein, hat nicht geschrien, habe ich geschrien. Ja. Nicht du geschrien, das meinte ich nicht, oh nein. Jetzt ist meine Frau da, jetzt muss ich nochmal mehr aufpassen, was ich sage. Ja. Das ist greifbar, das ist verständlich, mit unseren Augen sehbar, aber das, du kannst es nicht sehen, es sei denn durch den Geist Gottes. Du musst von neuem geboren werden, aber das ist etwas, das ist außerhalb deines Machbarkeitsbereichs. Du kannst nicht dem Heiligen Geist befehlen und du kannst nicht etwas tun und sagen, der Heilige Geist komme. All das, abgesehen davon, die ganzen Praktiken um dieses Bitten und Flehen des Heiligen Geistes und dann wirkt er. Es ist keine Verfügbarkeit. Es ist keine Verfügbarkeit. Nur nebenbei, Apostelgeschichte, als Pfingsten passiert, gell? Der Heilige Geist. Kam der Heilige Geist, weil die 120 so fleißig in ihren Kämmerlein da gebetet haben? Apostelgeschichte 2 sagt, weil Jesus zu seiner Rechten gesetzt hat und den Heiligen Geist vom Vater empfangen hat und ausgegossen. Und das ist das, was ihr seht und hört. Der Grund, warum der Geist Gottes gekommen ist, weil Jesus etwas getan hat, nicht weil wir etwas getan haben. Nicht, weil sie gebetet haben, kam der Heilige Geist, weil Jesus sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat und den Geist gegeben. Das ist der Grund, warum gekommen ist. Genauso wie du nichts dafür tun kannst, um gerechtfertigt zu werden, genauso kannst du nichts dafür tun, dass der Heilige Geist kommt. Das ist Gnade. Entweder tut, also tut es nicht. Es steht außerhalb deiner Verfügung. Das ist, was Jesus sagt. Ja. Oh. Der Wind weht, wo er will. Oder wo der Viktor will. In diesem Haus. Nein, ich schon gebläse, hallo. So. Mein Sohn hat einen Spaß gemacht. So. Also, lasst uns ein bisschen weiterlesen. So. Ist es etwas Neues? Ist es eine neue Lehre? Ist es etwas, was vorher nicht bekannt war? Muss man sagen, oh, was passiert hier eigentlich? Was redest du Jesus hier eigentlich? Schaut mal, was Jesus zu ihm sagt. Oder was die Reaktion von Nikodemus, Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus, wie kann das passieren, sowas? Das ist eine spannende Frage. Wenn es außerhalb meiner Verfügung steht, wie kann sowas passieren? Jesus sagt zu ihm, du bist ein Lehrer Israel und du weißt es nicht? Du machst dir an, das Wort Gottes zu lehren und du hast keine Ahnung davon? Was hast du gelehrt bis jetzt? Was hast du unterwiesen bis jetzt? Oder was hast du gelesen bis jetzt? Welches Buch hast du gelesen? Du weißt es echt nicht? Er sagt das zu jemandem, der wahrscheinlich wie kaum andere die Schrift kennt da. Studiert von Kind auf, auswendig, verseweise. Weißt du es nicht? Woher könntest du es wissen? Jetzt kommt eine der Stellen, die ich immer wieder hier bringe. Und ich bringe sie deswegen, weil ich möchte, dass sie so sitzen. Dass sie ganz genau wissen, wenn man oft über dieses Thema spricht und sagt, wo steht es im Alten Testament? Mindestens eine, es gibt viele Stellen, aber mindestens eine müsste er Nikodemus gut kennen, um wenn er das hört, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Wenn er diese Worte hört, müsste bei ihm es klingeln. Welche Stelle müsste klingeln? Hesekiel 36, schlagt auf. Bitte, wenn ich so, ja. Hesekiel 36. Aber wir müssen ein paar Verse vorher lesen. Und dann werden wir diese Worte tauchen da auf. Schaut mal ab Vers 22. Ich überlege, der ganze Zusammenhang ist, wo Gott seine Treue verheißt und er sagt, wisst ihr, warum ich die Dinge tue, die ich tue? Wisst ihr, warum ich Israel euch wieder zurückhole? Und wisst ihr, warum ich euch wieder retten werde? Wisst ihr, warum ich euch wieder sammeln werde? Wisst ihr, warum ich mit euch einen neuen Bund machen werde? Es liegt nicht darin, weil ihr so fleißig seid nochmal. Nicht aus Geblüt, nicht Abstammung, nicht Wille, nicht Kraft. Nicht, es liegt nochmal nicht an euch. Ich tue das wegen mir. Schaut mal Vers 21 und folgende. Lesen wir Vers 21 folgende. Seht ihr da hinten auch? Ihr sitzt so im Dunkeln. Habt ihr genug Licht da hinten? Weil jetzt muss man lesen und dann müsst ihr prüfen, ob er sich so verhielte. Und das ist gut, wenn ihr es prüft. Vers 21. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen. Da tat es mir leid um euch. Klar würden wir das gerne hören. Es tat ihm leid um meinen heiligen Namen. Dieser Name wurde entheiligt. Denn das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Egal, sie kamen im Namen des Herrn, die waren das Volk Gottes. Und was sie getan haben, hat nicht Gott geehrt, sondern verunehrt, permanent. So, jetzt handelt Gott. Und nicht damit Israel wieder gut dasteht, dass Gottes Ehre wieder groß raus. Und das bedeutet nicht, wer Gott ist. Und schaut mal, was er tut, Vers 22. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines Namens, um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Freunde, ich werde etwas tun, um meines Namens willen. Ich werde zeigen, wer ich bin. Das, was jetzt kommt, und wir werden gleich sehen, hat nichts mit uns zu tun. Nochmal, ich erinnere an den Kontext von Johannes. Lesen wir weiter. Vers 23. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden, und jetzt was werden sie tun? Schaut mal hinein. Wie wird Jesus seinen Namen heiligen? Wie wird ihn groß machen? Sie werden erkennen. Sie werden etwas verstehen. Licht wird aufgehen. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich mich von ihren Augen an euch als heilig erweise. Das heißt, in der Weise, wie ich euch mit euch handle, was ich mit euch tue, werden die Nationen begreifen, wer ich bin. In der Weise, wie ich mit euch umgehe, was ich mit euch mache, wird ein Zeugnis für alle Menschen sein, bis nach Schwäbisch Gmünd. Und ihr werdet erkennen, wer Gott ist. Was wird er tun? Was wird er tun? Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein voll all eurer Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde mein Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wer wird's machen? Ich werde es machen. Wie wird es machen? Wie wird es machen? Erstens, ich werde euch reinigen. Schaut mal nochmal Vers 25. Und ich werde reines Wasser. Was bedeutet das? Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Was bedeutet das? Und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Was ist dieser neue Geist? Der Heilige Geist. Versteht ihr das, wenn Jesus sagt, im Johannes 4, wenn ihr nicht von Neuem geboren seid, aus Wasser und Geist, könnt ihr in das Reich Gottes nicht hineingehen. Und dann Nikodemus sagt, quietsch, 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 was ist das für eine komische Lehre? Und Jesus sagt, du weißt es nicht, hast du nie Hesekiel gelesen? Da steht, ich werde euch reinigen aus Wasser, ich werde euch einen Geist geben, meinen Geist geben. Was wird dieser Geist bewirken, Freunde? Wie wird sich Gott verherrlichen? Ja, eine Befähigung. Guck mal, vorher lebten sie und haben den Namen, was haben sie mit dem Namen gemacht? Verunehrt. Wie haben sie es getan? Indem sie Dinge getan haben, die Gott nicht verherrlichten. Das müsste reichen. Was ist der neue Bund? Übrigens, das ist der neue Bund. Jeremia 31 ist gleich und er sagt, das ist nämlich der neue Bund, den Jesus nämlich eingesetzt hat. Das ist Johannes 6 und so weiter. Was macht, wie wird Gott seinen Namen wieder heiligen? Wie wird er ihn wieder groß machen? Er sagt, ich werde etwas Unglaubliches tun. Was wir vorher nie in der Lage waren zu tun, ganz genau. Wie wird er das machen? Was braucht es dazu? Okay, das heißt Sünden. Sünden, die müssen weg. Das hat was mit dem Opferlamm zu tun. Was muss noch passieren? Neues Herz. Wozu braucht es neues Herz? Neue Gesinnung. Ja. Wir werden, das Volk war verfinstert im Verstand. Sie lebten in ihren eigenen Willen und Wünschen und Begierden und taten das, was sie wollen. Das hat Gott verunehrt. Die konnten nicht anders denken. Sie waren nicht in der Lage, das zu denken, was Gott gefällt. Der neue Bund, der neue Mensch, was macht einen wiedergeborenen Menschen aus? Da verändert sich was da oben. Nämlich, ich merke, oh, jetzt will ich nicht nur das, was ich will, nicht, dass wir das nicht wahrnehmen. Ich will das, was Gott will. Ich will Gott verherrlichen. Ich will nicht ihn entehren. Oh, das kommt aus dir so, gell? Bist du so schlau geworden und hast gedacht, es wird mal Zeit, dass ich auch Gott mal ein bisschen verherrliche. Denn er ist ja wert. Wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du gar nicht solche Gedanken haben. Da muss eine Reinigung passieren, eine Heiligung passieren. Und das passiert nur, wenn der Geist Gottes unser Sinn ändert. Ihr erinnert euch an diesen herrlichen Verse Römer 12, 1 folgende, super bekannt. Und lasst euer Sinn ändern. Damit, warum? Damit wir ein heiliges, lebendiges, wohlgefälliges Opfer für Gott sein können, oder? Was der logische Gottesdienst ist. Nämlich, damit wir wissen, was das Gute und Vollkommene ist. Merkt ihr? Das ist der neue Bund. Nicht, jetzt strengt euch mal an und den denkt mal um. Freunde, das kann ein Mensch nicht tun. Denn Gott sagt, ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich hoffe, ihr versteht das, was hier drin steht. Wenn ein Mensch im Willen Gottes lebt, wenn er umdenkt, wenn er umkehrt, wenn er bereit ist, sein Leben Gott hinzugeben, dann hat das nicht, oh, du bist aber frommer, gell? Das hat was mit Gottes Wirken in unserem Leben zu tun. Das geschieht aus Gnade. Das ist ein Merkmal eines wiedergeborenen Menschen. Und darum sagt Jesus, an den Früchten wird man sie. Keine Frucht, da kann man so viel reden, dass man lebt. Kann man so viel reden, dass man glaubt. Ich sage nicht 100, der andere bringt 30, der andere 40, der andere 50, der 70 oder 100. Aber Frucht wird da sein, sie wird da sein. Wenn sie nicht da ist, dann ist es, das, was ich sage, ist nicht zum Verurteilen. Was ich sage, ist zum Leben. Dann wird es die höchste Zeit. der neue Bund ist, oder das, die Wiedergeburt ist, Gott selbst wird aus seinem Willen, wegen seinem Namen, wegen seiner Ehre, er das tun. Das hat nichts mit unserer Verfügbarkeit, zu tun. Er wird uns heiligen, er wird uns reinigen. Und dann, und das hast du vorher gehört, durch das Wasserbad im Wort. Und da werden wir bei Johannes sein. Lass uns kurz diesen Abschnitt noch zu Ende machen und dann Feierabend für heute. Nächstes Mal werden wir von daher weitergehen. Wie kann das passieren? Die Frage. Also, Gott muss etwas tun. Was ist der Weg Gottes dazu? Was ist der Weg Gottes? Und jetzt finde ich interessant, was Johannes hier bringt. Und jetzt kommen eigentlich die Verse, Freunde, die meistbekanntesten Verse in der Welt, von Christen. Oder der meistbekannteste Vers. Wie? Und was steht da? Was steht da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, gell? Beginnt der Vers wirklich so? Denn, gell? Und was ist das für ein Denn? Warum sagt man Denn? Kein Artikel oder so, oder? Ja, denn so sehr hat Gott. Warum? Wir proklamieren diesen Vers, aber das ist ein Nebensatz. Denn, warum denn? Was ist davor? Abgesehen davon, ohne dran, wissen wir was denn? Was kommt vorher? Das ist eine Begründung. Man muss aber die Bedingung kennen. Bedingungen gibt es vorher. Lesen wir ab Vers 12. Ab Vers 11, Entschuldigung. Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nimmt ihr nicht an. Also von wegen, Nikodemus hat etwas verstanden. Du tust Zeugnis, Zeichen und wir wissen, du bist von Gott. Von wegen, heuchle nicht rum, Nikodemus. Erstens, du kannst mich nicht erkennen, wenn du nicht von neuem geboren bist. Zweitens, ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Und das Zeugnis, welches Zeugnis nehmt ihr nicht an? Vom Vater und von Christus. Ihr nehmt es nicht an. Warum denn nicht? Schaut mal. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Also wenn ich euch von diesen Dingen, die das Irdische betreffen, rede und ihr mir nicht glauben wollt. Wie sollt ihr mir glauben, wenn ich davon rede, der Geist weht, wo er will und du hörst dann, wenn ich von den himmlischen Dingen rede? Und niemand ist hinaufgegangen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Niemand war im Himmel, niemand hat die Dinge gesehen, die im Himmel sind. Niemand kann sie erkennen, niemand kann sie verstehen. Wart ihr im Himmel? Wisst ihr, was da ist? Kennt ihr die geistlichen Dimensionen? Es gibt nur einen, der im Himmel war, oder? Es gibt nur einen, der weiß. Und ihr wollt ihn nicht glauben, ihr wollt nicht mal die Dinge glauben, die er über die irdischen Dinge redet, wie... Und aber er ist der Einzige, der weiß, was im Himmel ist. Und jetzt kommt es. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. So, ihr glaubt nicht. So, es gibt nur einen Weg. Ihr müsst glauben. Wenn ihr nicht glaubt, stirbt ihr. So wie damals bei Mose. Und ich liebe das, was vor der Auslegung des Alten Testaments und wie damals bei Mose war. Die waren ungehorsam. Gott strafte sie durch Schlangen. Sie wurden durch Schlangen gebissen. Und Gott befahl und sagt, erhöhe eine bronzene Schlange auf der Stange und jeder, der hochguckt, wird gerettet werden. Warum wurden sie gerettet? Weil die Schlange retten kann? Aber eigentlich ist doch bescheuert, oder? Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr werdet gebissen und jemand sagt, okay, wenn du in dieses Fenster guckst, wirst du gerettet. Warum in dieses Fenster, warum nicht in dieses Fenster? Oder wenn du das und das tust, wirst du gerettet. Hey, an die Geschichte von wie heißt Naaman. Kennt ihr, ja, diesen Ausländer. Jesus spricht übrigens darum in Lukas 4 auch darüber und sagt, er kommt zum Propheten und sagt, hey, hilf mir, und er sagt, geh da und lass dich da drauf, wie viel, wie oft? Siebenmal. So. Er sagt, Freund, also zu Hause habe ich auch einen Fluss. Schönere. Schönere sogar, gell? Hey, warum soll ich hier? Mach das. Glauben. Geht und opfert ein Lamm. Und wenn ihr es opfert, werde ich euch vergeben. Wenn man es nicht glaubt, dann macht man es nicht. Wenn er sagt, hey, ich habe zu Hause schönere Füße, dahin gehe, dann taucht er da runter, dann wird er nicht gerettet. Es geht nicht um den Fluss. Der Fluss ist egal, die Schlange ist egal. Das Lamm in dem Sinne, durch Tiere kann man nicht gerettet werden. Die sind egal, es geht um Glauben. Es geht um Glauben. Denn das, was Gott sagt, Glauben. Aber das übersteigt, das ist doch, wie heißt das, irrational. Das ist doch bescheuert. Ihr glaubt mir nicht die irdischen Dinge und dann wollt ihr diesen. Wer glaubt dann überhaupt? Wer kann man glauben? Das kommen wir gleich, also nicht heute, wir werden das sehen. Der Punkt ist, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So, wer glaubt, Gott hat seinen Sohn geschickt in diese Welt, aber der wird gerettet, der so glaubt, wie die Schrift es sagt, der so glaubt, wie das Volk die Schlange angeschaut, die so glauben, nämlich die so sehen, die müssen Dinge erkennen. Wer glaubt aber so? Wer erkennt so? Die von Gott geboren sind. Die von Gott geboren sind. Wer? Wie passiert das? Du musst glauben. Lesen wir weiter. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, denn er ist nämlich schon geistlich tot. Also ist schon ein Toter, ein Gerichteter. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wiederum, wer glaubt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, ja, aber ihr kommt nicht und glaubt nicht, ihr kommt nicht zum Licht. Weil wenn ihr zum Licht kommt, dann wird das Licht uns bloßstellen, gell? Und das wollen wir nicht. Das wird uns erleuchten. Da wird man ja merken. Da wird man ja meine Pickel sehen. Und meine Unreinheit und meine Glatze und meine grauen Haare, die meine Kinder heute entdeckt haben. Ich werde alt. Endlich geht's los. Ich wollte schon immer graue Haare. Ja. So, warum glauben? Warum? Das ganze Dilemma, es gibt welche, die glauben, es gibt welche, die nicht glauben. Warum? Warum glauben die und die glauben nicht? Ja. Die wollen nicht glauben. So, und jetzt merkt ihr, und das ist das, was ich sage, das ist etwas, was wir im Johannesevangelium, was uns provoziert. Das wollen wir. Er sagt, ihr wollt nicht, ihr kommt nicht zu ihm und sagt, ihr könnt auch nicht. Warum? Weil ihr in der Finsternis lebt, weil ihr die Finsternis liebt. Ich will das so, der Fürst der Macht der Luft, der Teufel hat euer Sinn so verblendet, er ist so verfinstert. Freunde, ihr liebt das, was ihr tut. Willst du das tun? Ja, ich will. Er hat ein Verbündeten gefunden in unserem Herzen. Und er macht die Dinge und wir wollen, ihr wollt in der Finsternis bleiben, ihr wollt nicht ins Licht, ihr wollt nicht ins Licht, weil das Licht würde offenbaren. Ihr wollt in der Finsternis bleiben, ihr wollt die Dinge tun, ihr wollt es heimlich tun, ihr wollt nicht. So Deswegen sagt Jesus dann im Johannesevangelium, ich habe meine Hände ausgestreckt und die Küken, die Hähne, ihre, ja, ich habe euch gerufen und ihr wolltet nicht kommen, ihr wolltet nicht kommen. Könnt ihr das verstehen? Könnt ihr das verstehen? Ich nicht. So, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr das Himmlische? Der Geist weht, wo er will. Die Souveränität Gottes, seine Gnade. Das sind Dinge, die ihr nicht mit Rationalität versteht. Das muss gegeben werden. Es muss geschenkt werden. Ich gebe euch eine Stelle, mit der wir uns beschäftigen werden. Nur vom Kontext, Kapitel 4, kommen wir zu den Samaritern und dann wird auf uns gezeigt, wer aber glaubt. Da ist einer, der die Bibel kennt, der glaubt nicht. Das sind Samariter, die so unrein sind und die glauben. Das ist nur so vom Zusammenhang. Und dann wird uns eine intensive Auseinandersetzung Jesus mit dem Verständnis der Schrift von den Juden, mit dem falschen Verständnis der Schrift von den Juden in Bezug auf das Sabbat und diese Dinge, Kapitel 5 uns gezeigt. Und dann kommt Kapitel 6 und Jesus bringt da ein Zeichen, er bringt da ein Wunder, die Brotvermehrung und die 5000 werden die Speisung der 5000. Und dann kommen viele zu ihm und sie finden das natürlich toll, gell? Die kriegen alle heute zu essen und so einen Messias wollen sie, so einen König wollen sie, der für sie sorgt, für ihr leibliches Wohl sorgt und der sie verpflegt, so einen wollen sie. Und sie suchten und wollten Jesus zum König machen, Jesus entzieht sich ihnen und dann aber redet er mit ihnen und sagt ihnen, wisst ihr, wer ich bin? Und schaut mal, Kapitel 6, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Das ist der Grund, warum ihr zu mir kommt. Nicht, weil ihr verstanden habt, wer ich bin. Wisst ihr, warum ich dieses Zeichen getan habe? Nur damit ihr nur satt werdet. Nee. Der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein. Okay, wisst ihr, wer das eigentliche Brot ist? Wisst ihr, wer das Manna ist? Das bin ich. Wenn ihr nicht von mir isst und nicht von mir trinkt, werdet ihr nicht leben. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist dieser ganze Zusammenhang. Und die Leute sagen, jetzt verstehen wir es? Nee, schaut mal mit mir. Ihr habt noch 5 Minuten. Schaut mal mit mir Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke wirken? Was sollen wir tun? Und mittlerweile müssten wir eigentlich wissen, kann man was tun? Schaut mal, was Jesus sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was sollen wir tun, damit wir diese ewige Speise bekommen? Und ihr wisst, was das ist? Das ist das ewige Leben. Was sollen wir tun? Und Jesus sagt, Freunde, es ist das Werk Gottes, er wird es tun, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also, wer glaubt? Wer kann diese geistigen Dinge verstehen? Es ist Gott, ist es, der wirkt, dass überhaupt Menschen glauben. Er muss es tun. Und dann ist die ganze Auseinandersetzung. Und dann, schaut mal Vers 37 oder Vers 34. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Ich bin's, aber ihr glaubt nicht. 37. Aber alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Ihr glaubt nicht, aber wisst ihr was? Es gibt trotzdem welche, die glauben. Warum? alles, was der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, weil Jesus liebt den Vater so sehr. Und wenn der Vater dich und dich und dich zu ihm gesandt hat, wird er sagen, nur du gefällst mir nicht. Sondern er sagt, oh, für den Vater will ich alles tun, weil er liebt den Vater über alles. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also, wessen Wille ist, dass du gerettet wirst? Des Vaters. Und weißt du, warum Jesus dich rettet? Weil der Vater es will. Und wisst ihr, warum eben im Epheser Kapitel 1, 3 bis 4 wir den Vater dafür preisen müssen, verherrlichen müssen? Weil es der Wille des Vaters ist. Und Jesus tut den Willen des Vaters. Dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich tue das alles, was der Vater will. Und der Vater sagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich auferwecken, den werde ich retten. Jeden, egal aus welchem Stamm, aus welchem Abstamm, spielt keine Rolle. Ich erfülle den Willen des Vaters. Also, Jesus sagt, der Vater wird welche zu mir schicken. Und sie werden mich erkennen, und die mich erkennen, die werde ich retten. Wie passiert das? Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josef, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagte dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Also, er redet. Und die sagen, wer bist du hier eigentlich? Du bist doch wie vom Himmel gekommen. Wer bist du? Du bist ein Sohn Josef, Sohn Marias. Merkt ihr, die erkennen es, die verstehen es nicht. Schaut mal, was Jesus sagt. Vers 43. Da antwortet Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Und dann, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Wenn der Vater euch nicht zieht, Freunde, dann werdet ihr die weiter murren. Aber wenn der Vater zieht, der wird zu mir und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, ewiges Leben geben. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört hat und gelernt hat, kommt zu mir. So, das ist der neue Bund. Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal, weil ich sage das Punkt, Jeremia 31 lesen. Jeremia 31. Ich werde einen neuen Bund machen. Und der neue Bund ist, ich werde sie lehren. Ich werde sie lehren. Was? Die Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Zu wem sollen wir gehen? Dass Menschen glauben, dass Menschen Jesus annehmen, dass sie Dinge verstehen, die er sagt, das sind geistliche Dinge, hat es allein mit dem zu tun, was der Vater tut. Der Vater zieht sie und führt sie zu Jesus. Wie? Das ist das Werk, oder wie? Durch den Heiligen Geist. Er reinigt sie, er wäscht sie, er ändert ihr Sinn, er richtet sie auf sie, er lässt Jesus erkennen und sie gehen zu ihm. Das macht der Vater. Damit sind noch nicht alle Fragen beantwortet und viele Fragen sind aufgekommen. Und ich traue mich sogar, euch mit diesen Fragen nach Hause zu schicken. Denn das nächste Mal werden wir dann weitermachen und gucken, es wird sich noch ein bisschen zuspitzen, bevor es in Johannes 17 sich das schön auflöst. Nicht auflöst, aber zum Höhepunkt kommt. So, ich fasse zusammen für heute. Geistlich tot bedeutet, verfinstert am Verstand, nicht erkennen können, nicht verstehen können, nicht denken, in dieser Weise Gott denken können. Wiedergeburt bedeutet, Empfang des Heiligen Geistes, Erleuchtung des Verstandes, eine Sinnesänderung. Der Geist nimmt Wohnung in mir, heiligt mich und zeigt mir Jesus Christus, führt mich zu Jesus Christus, lässt mir die Dinge erkennen, die ich von Gott verstehen soll. Das ist Wiedergeburt. Der Geist Gottes in mir. Hesekiel 36. Johannes Kapitel 3. So, soweit mal. Und ich hoffe, das macht was mit euch. Und, ja, und wir werden da ein bisschen weiterarbeiten. Okay. Ich bete. Und darum bete ich, Jesus Christus, vom ganzen Herzen jedes Mal. Und ich bekenne, dass du siehst, mein Herz, dass ich weiß über diese Dinge, die wir reden. Wir reden über geistliche Dinge und die müssen geistlich gedeutet und verstanden werden. Das sind keine irdischen Dinge. Das Fleisch ist nicht in der Lage, das anzunehmen. Und er kann das gar nicht. Herr, wir sind darauf angewiesen, dass du dich uns offenbarst. Und wir wissen, dass du es aus Gnaden tust. Und darum schreien wir zu dir und flehen dich an, Herr, dass du dich über unsere Sünde, Unfähigkeit erbarmst und dass du durch den Geist der Weisheit und Offenbarung uns hineinführst in die Erkenntnis deiner selbst, Herr. Dass du uns lehrst. Herr, und das ist der neue Bund. Und wir leben in ihm. Haben es Jesus zu verdanken. Durch sein kostbares Blut hat er diesen Bund eingeführt und bestätigt und in Kraft gesetzt. Und der Geist ist ausgegossen in unser Herzen, dass wir rufen, aber lieber Papa, Herr Jesus Christus, und wirke an uns. Wirke an uns, dass wir mehr und mehr verstehen, wer du bist, was du getan hast, wer wir sind. Und was für ein Leben, zu welchem Leben wir berufen worden sind. Danke für das neue Leben, Herr. Danke für überhaupt, dass ich glauben darf. Ich preise dich darüber und für jeden Einzelnen, dem du es geschenkt hast. Und weil dein Wille ist, dass wir dafür beten, dass unsere Verwandten, Bekannten, alle dich erkennen, so bitten wir dich, Herr, erleuchte weiterhin diese Welt, wie du es schon seit über 2000 Jahren tust. Auf jeden Flecken dieser Welt, Herr, dein Lichtglanz erleuchtet das Evangelium. Ich bitte dich darum. Tu es weiterhin. Danke dafür, dass du es tust. Amen.